Die Polizei wird gerufen, in ein Wohnhaus. Alles ist dunkel, doch die Tür steht auf. Niemand scheint da zu sein, doch dann finden die Beamtinnen und Beamten plötzlich eine schwer verletzte Frau auf einem Sofa liegen. Sie ist kaum ansprechbar und extrem zugerichtet. Tatort diesmal? Shortens. Für die Polizei entwickelt sich daraufhin ein chaotisches Bild vor Ort. Menschen kommen hinzu, doch was ist hier wirklich passiert? Wer hat die Frau so zugerichtet? Diese Frage wird auch die Justiz noch beschäftigen. Mein Name ist Julian Reusch und ihr hört Tatort Nordwesten, einem True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. In dieser Folge werden wir alle Hintergründe dieser Tat beleuchten. Und das mache ich heute mit Jonas Hegen. Er ist Redakteur bei der Tageszeitung Jefasches Wochenblatt. Moin Jonas, schön, dass du da bist.
Moin Julian, danke für die Einladung.
An dieser Stelle möchte ich euch noch auf den Werbepartner der Folge hinweisen. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Und damit zurück zur Folge und noch einem Hinweis in eigener Sache. Am Freitag, den 13. Juni, könnt ihr bei einer Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten dabei sein. Wir sind dann in der Ohane Bar im Hive Hotel in Oldenburg. Einlass ist ab 18 Uhr und um 19 Uhr geht's dann los mit dem Fall. Zusammen mit meinem Gesprächspartner bespreche ich dann einen wirklich vielschichtigen Mordfall aus Oldenburg. Und im Anschluss habe ich noch einen Special Guest für euch. Er gibt euch Einblicke in die Aufklärung eines Mordfalls und das habt ihr so wahrscheinlich dann vorher noch nie gehört. Also wenn ich damit jetzt euer Interesse geweckt habe, dann bekommt ihr Tickets online unter ol.de/tatort-live. ol.de/tatort-live. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und ein Ticket gibt es für 19,90 Euro. Jetzt starten wir aber wirklich mit unserem Fall, Jonas. Der ist ja auch noch gar nicht so lange her. Er spielt im Juli 2024. Lass uns am Tatort starten. Wir hatten es schon gesagt, die Polizei wurde gerufen. Wie ist es dann für Sie vor Ort gewesen?
Ja, also vor Ort war das, glaube ich, ein nicht alltägliches Bild für die Shortenser Polizei, weil in der Wohnung brannte komplett Licht. Die Fenster und Türen waren sperrangelweit offen bei diesem Reihenhaus. Und die Polizei hat sich dann erstmal lautstark bemerkbar gemacht. Sprich, hallo, hier ist die Polizei, ist da jemand? Aber niemand hat reagiert. Das heißt, da war totale Stille. Und irgendwann ist die Polizei dann halt in die Wohnung gegangen. Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie bei so einem Kriminalfilm vielleicht, wie die dann, von Zimmer zu Zimmer gehen. Aber in den ersten Zimmern war erstmal auch nichts zu erkennen. Bis sie dann ins letzte Zimmer gegangen sind. Und da haben sie dann eine 21-jährige junge Frau gesehen, die auf dem Ecksofa gekauert hat. Die war kaum ansprechbar, die Augen nur ganz leicht geöffnet, der Kiefer war geschwollen, hatte Hämatome am ganzen Körper, eine Wunde am Kopf und daraufhin hat natürlich die Polizei sofort den RTW verständigt.
Wir werden ihr den Namen Mia in dieser Folge geben. Alle Namen, die wir jetzt auch noch nennen werden, sind natürlich von uns verändert, die heißen eigentlich nicht so. Und dann, du sagtest, es wird der Krankenwagen gerufen, Mia wird ins Krankenhaus gebracht. Wie es ihr danach genau erging, dazu kommen wir gleich nochmal. Doch dann wird es ja auch nochmal verrückt für die Beamtinnen und Beamten. Die gehen irgendwie raus aus dem Haus und was passiert dann?
Ja, also ganz komisch, dann taucht plötzlich der 60-Jährige, wir nennen ihn hier Adam, auf. Und Adam sagt halt, ich weiß, wer das war. Das war nämlich der Freund von der 21-Jährigen Mia.
Den nennen wir Albert in diesem Fall.
Genau, den nennen wir Albert, den mutmaßlichen Täter. Und Albert versteckt sich auch erstmal vor der Polizei.
Der ist nämlich noch nicht dabei. Also erstmal ist es nur Adam, der sofort quasi mit dem Finger auf Albert, den Freund von mir, zeigt.
Genau.
Doch irgendwann kommt auch Albert hinzu.
Genau, das war dann, als quasi seine Freundin vom RTW abtransportiert worden ist. Dann ist er aus seinem Versteck gekommen. Wo das genau war, das hat man vor Gericht jetzt nicht gesagt. Aber er hat dann halt die Polizisten gefragt, hey, wo kommt meine Freundin denn jetzt hin? Beziehungsweise, wo kann ich die besuchen? Und die Polizei dachte sich, okay, da steht wahrscheinlich gerade der Täter vor uns. Den nehmen wir mal lieber mit. Und Albert hat schon so ein paar Probleme mit der Polizei gehabt, denn Albert kommt eigentlich aus Ungarn und dort liegt wohl ein offener Haftbefehl noch gegen ihn vor. Angeblich wegen eines mutmaßlichen Verkehrsdeliktes, aber so ganz klar ist das nicht.
Was genau das Delikt war, ist halt nicht überliefert.
Genau, es wurde mal vor Gericht ein, zwei Mal Verkehrsdelikt gesagt, aber ob das wirklich ein Verkehrsdelikt war, ich weiß nicht, ob Ungarn wirklich jemanden haben möchte, nur weil...
Per Haftbefehl, nur weil
er vielleicht über eine rote Ampel gefahren ist.
Ja. So. Er wollte dann wissen, wohin Mia jetzt gebracht wird, eigentlich nur.
Und dann wurde er aber halt zur Dienststelle der Polizei gebracht und da wurde ihm dann erklärt, naja... Du kommst jetzt erstmal in Untersuchungshaft, weil wir werfen dir schwere Körperverletzungen vor. Und Albert hat damit halt gar nicht gerechnet.
Weil er dachte, okay, ich muss vielleicht mit wegen eventuell diesem Haftbefehl. Genau. Und dann wird ihm auf einmal offenbart, nee, du bist für uns der Verdächtige in diesem Fall.
Genau.
Bevor wir jetzt mal mehr über die Beziehung Albert, Mia, Adam sprechen, lass uns nochmal kurz ein bisschen über Mia weiterreden. Du hast es schon gesagt, sie wurden mit dem RTW abtransportiert in eine Klinik nach Oldenburg. Was wurde denn da festgestellt?
Mia wurde noch in der Nacht forensisch untersucht und da hat man mehrere Gesichtsknochen und Unterkieferbrüche festgestellt. Eine Platzwunde am Kopf hatte sie, mehrere Rippenfrakturen und auch Verletzungen im Intimbereich. Zudem zahlreiche Einblutungen und eine Gerichtsmedizinerin hat dann auch halt gesagt, das alles weist halt auf stumpfe Gewalt hin.
Also richtig übel zugerichtet wurde sie. Wie stehen die jetzt im Verhältnis? Also Mia und Albert waren ein Paar und wie passt Adam da rein? Magst du uns mal zu den dreien ein bisschen mehr erzählen?
Albert und Mia sind sogar noch nach wie vor ein Paar.
Ach, die sind also nach der Tat immer noch ein Paar?
Ja, genau. Aber ich will jetzt auch nicht spoilern.
Ja.
Vielleicht kurz zu den dreien. Der Angeklagte Albert hat, wie ich ja eben schon sagte, ein offenes Gerichtsverfahren in Ungarn, angeblich wegen dieses Verkehrsdeliktes. Und anderthalb Wochen vor der Tat ist er halt mit Bus und Bahn nach Schortens gereist, um sich halt diesem Gerichtsverfahren zu entziehen. Er wollte mal, so wurde es zumindest vor Gericht gesagt, Profiboxer werden. Das sieht man ihm auch an, weil sein Bizeps ist schon ordentlich,
okay.
Genau.
Wie kam der dann auf Shortens? Also warum nach Shortens?
Genau, das ist jetzt eine wunderschöne Überleitung auf den Adam, den 60-Jährigen. Bei dem kommt er nämlich dann in Shortens unter. Adam kommt auch ursprünglich aus Ungarn.
Budapest, ne?
Genau, auch aus Budapest. Lebt aber wohl schon eine ganze Weile in Shortens, ist hauptberuflich Musiker. Und bei ihm steht noch so ein leichtes Alkoholproblem im Raum.
Wie stehen Albert und Adam zueinander? Sind die familiär verbandelt oder wie kennen die sich?
Ja, vor Gericht hieß es zunächst, es sei der Onkel. Also Adam ist der Onkel von Albert. Dann hieß es, er sei der Cousin. Bis sich dann ganz zum Schluss rausgestellt hat, nein, es ist nur ein Bekannter der Familie. Also stehen in gar keinem verwandtschaftlichen Verhältnis.
Man kennt sich einfach nur aus Ungarn wahrscheinlich.
Genau, ja.
Und Mia, die war, also kommt ja auch aus Ungarn, war auch bis kurz vor dieser Tat eigentlich noch da und ist dann Albert hinterhergekommen.
Genau. Und Mia ist zugleich auch Sexarbeiterin, hat zuvor auch schon mal in Deutschland gearbeitet, ob auch in Shortens, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall zum Beispiel in Berlin oder auch Oldenburg. Und nachdem sie im Krankenhaus war, ist sie dann auch später wieder zurück nach Ungarn gereist.
Was hat Albert denn in Ungarn beruflich gemacht? Was ist auch so seine Vita, seine Geschichte?
Ja, Albert, sage ich mal, hat sehr viel schon durchgemacht. Er hat drei Kinder und vor wenigen Jahren, wie viel genau weiß ich nicht, hat sich seine damalige Frau umgebracht. Und danach wurde er, so sagt er es, stark tablettenabhängig. Sprich, für ihn ist eine komplette Welt zusammengebrochen und ist dann so ein bisschen vielleicht auch auf die schiefe Bahn geraten.
Offiziell war er aber schon berufstätig. Er war, glaube ich, bei seinem Bruder irgendwie noch angestellt in Budapest.
Da war er wohl im Autohandel tätig und hat auch ab und zu bei Umzugsunternehmen mitgeholfen.
Aber hat eigentlich den Traum, irgendwie Profi, Boxer, Ringer, Sportler irgendwie so zu verfolgen. Und er ist dann nach Shortens, genauer gesagt sogar nach Accum, in den Stadtteil Accum gekommen. Mhm. Hat dort ist bei Adam untergekommen. Mir kam ihm hinterher. Um was eigentlich zu erreichen? Also wieso ist sie dann aus Budapest nachgereist?
So ganz genau weiß ich das nicht, weil das nicht so rauskam, aber es steht wohl im Raum, dass sie ihn eigentlich überzeugen wollte, hey, komm doch zurück nach Budapest, stell dich den Behörden und dann regeln wir das schon irgendwie. Aber ich glaube, sie hatte auch einfach so ein bisschen Sehnsucht, so kam es zumindest raus und wollte ihn auch einfach mal wiedersehen.
Okay, dann haben die sich wieder getroffen in Shortens. Wie haben die dieses Treffen denn dann befeiert, sag ich mal?
Das wurde intensiv gefeiert in der Wohnung von Adam, aber Adam selbst war wohl nicht dabei.
Okay, also nur Albert und Mia, das Pärchen.
Genau. Sprich, es wurde Alkohol getrunken, es wurde Kokain genommen, sie hatten auch Sex, haben sie auch gesagt. Ich meine, ist jetzt auch wenig überraschend, sind schließlich ein Paar und haben sich lange nicht gesehen.
Ja.
Und irgendwann, so sagt es zumindest Mia, waren die Drogen alle. Sprich, sie hatten nichts mehr und es musste Nachschub her.
Um wie viel Uhr reden wir? Das ist quasi der Tag, die Nacht zum Tag gemacht, sind wir noch am Abend? Wann ungefähr war das?
Die haben das schon die Nacht zum Tag gemacht. Mhm. Genau wie viel Uhr? Auch das weiß ich nicht.
Ja.
Aber es war auf jeden Fall schon wieder hell.
Okay, es war wieder hell. Die Drogen sind ausgegangen und sie hatten noch keine Lust offenbar zu schlafen. Wie ist dann der weitere Plan gewesen?
Albert hat sich dann entschieden, okay, ich setze mich jetzt auf mein Fahrrad und sorge für Nachschub, gehe Alkohol kaufen, besorge neue Drogen. Und Mia hatte andere Pläne, als Albert dann weg war, weil sie dachte sich, naja, wenn mein Freund jetzt weg ist, nutze ich doch die Gelegenheit und verdiene mir vielleicht ein bisschen Geld. Weil zu dem Zeitpunkt stand sie schon über WhatsApp in Kontakt mit einem Stammkunden.
Sie dachte, dann fahre ich da mal kurz vorbei, nehme noch ein bisschen Geld mit.
Und kann vielleicht auch noch ein paar Drogen abgreifen, genau. Dann ist sie mit dem Fahrrad zu dem Stammkunden gefahren.
Also sie hat sich dann parallel auch auf den Weg gemacht zu ihrem Stammkunden. Das hat sie so vor Gericht ausgesagt.
Genau.
Okay, sie fährt dann dahin, offenbar ja nicht weit weg, wenn sie mit dem Fahrrad fährt. Wie ist dann dieses Treffen verlaufen?
Laut Mia ist das Treffen komplett eskaliert. Weil er wollte zunächst Sex ohne Kondom haben, was für Mia aber, sagt sie selbst, ein absolutes No-Go ist. Und Mia, naja, dachte sich dann aber, gut, jetzt bin ich hier schon hingefahren, dann will ich wenigstens ein bisschen Geld haben, auch wenn wir jetzt nicht miteinander schlafen. Sprich, sie hat versucht, ihm Geld zu klauen. Das hat der Stammkunde allerdings bemerkt und hat sie daraufhin wohl mehrfach ins Gesicht und in die Seite geschlagen.
Also so sagt es Mia. Der Stammkunde hat sie dann quasi so zugerichtet, war ihre Aussage.
Genau.
Das ist jetzt ja schon überraschend, dass der da ins Spiel kommt, aber sie wird dann nach ihrer Variante von ihm so verprügelt, so zusammengeschlagen, so hergerichtet. Wie geht's dann für sie weiter in dem Moment?
Sie muss es erstmal ertragen oder hat es ertragen, bis der Stammkunde dann irgendwann wohl auf Toilette gegangen ist und dann hat sie die Gunst der Minute genutzt und ist halt abgehauen, hat aber dabei ihr Handy vergessen, wo wohl auch die ganzen Daten, sprich Telefonnummer, Adresse dieses Stammkunden drauf sind. Und schwer verletzt ist sie dann endgültig dann zurück in der Wohnung von Adam gelandet.
Und dort trifft sie dann ja wahrscheinlich früher oder später wieder auf ihren Freund Albert.
Und ihr Freund war absolut nicht begeistert, kann man sich auch vorstellen.
Klar.
Er hat wohl aber als erstes, bevor er, sage ich mal, sie zur Rede gestellt hat, wohl ihre Wunden versorgt, so hat sie es beschrieben. Aber war dann natürlich wütend über ihr eigenmächtiges Handeln, sage ich mal, dass sie nicht ihm Bescheid gegeben hat, hey, ich gehe jetzt arbeiten und außerdem hat er auch vor Gericht ausgesagt, eigentlich war das unser Abend, den wir zu zweit verbringen wollten, weil sie wollten ja ihre Wiedereinkunft zusammen feiern. Und dass sie dann einfach ja, zu dem Stammkunden gegangen ist, hat er natürlich nicht gefeiert. Und er wollte dann auf jeden Fall Rache.
Ach so, er wollte dann quasi das selber regeln mit dem Stammkunden.
Genau, er wollte unbedingt wissen, wer dieser Stammkunde ist und wo der wohnt, ja, um ihn halt womöglich genauso zuzurichten, ja. Wenn nicht sogar noch heftiger.
Ja. Er hatte Karriere als Boxer angestrebt, genau, war ja offenbar also dementsprechend ein kräftiger Typ.
Theoretisch hätte er, glaube ich, ganz gute Chancen.
Ja.
Das heißt, die beiden schwingen sich dann aufs Fahrrad, Mia schwer verletzt, hinten auf Gepäckträger, eher vorne und fahren dann halt durch Shortens, um diesen Stammkunden zu finden.
Aber Mia muss auch wissen, wo der ist.
Mia hat es auch definitiv gewusst, sie wollte es ihm aber nicht verraten.
Ach so.
Ich glaube, das sind so zwei Gründe, oder nicht, ich glaube, ich weiß, weil sie es so gesagt hat. Der eine Grund ist, falls er schwächer ist als der Stammkunde, dann wird ihr Freund genauso zugerichtet, wenn nicht noch schlimmer. Und falls Albert stärker wäre als der Stammkunde, dann gibt es wahrscheinlich Stress mit der Polizei, weil das endet wahrscheinlich nicht gut. Und darum hat sie ihm halt nicht verraten, wo der Stammkunde
wohnt. Also beide Varianten war für sie irgendwie eine Lose-Lose-Situation. Egal, was jetzt passiert ist, kann nicht gut enden.
Genau. Sie sind quasi mehr oder weniger ziellos durch Shortens gefahren. Vielleicht hat sie ihm ja auch andauernd gesagt, hier jetzt hier links, dann rechts und eigentlich war das klar, die finden nicht zum Ziel.
Wo sind sie dann lang gefahren? Also wo sind sie dann irgendwann auch rausgekommen?
Sie sind irgendwann in einem Privatweg in Akkum gelandet. Da saß ein 36-jähriger weiterer Zeuge auf seiner Terrasse und hat halt das Paar gesehen und dachte sich, komisches Bild, sage ich mal. Zwei erwachsene Menschen, sie hinten auf Gepäckträger und was wollen die jetzt hier auf meinem Grundstück?
Also sie sind auf sein Grundstück richtig draufgefahren.
Genau. Mhm. Er hat die ganze Szenerie auch so beschrieben, dass die dann immer näher kamen, bis er sie dann halt zur Rede gestellt hat. Dann aber gemerkt hat, die sprechen kein Deutsch, also eigentlich nur gebrochen Englisch. Und ja, sie sahen wohl auch beide ziemlich fertig aus. Also er hat gesagt, dass Albert stark am Schwitzen war. Und sie, von Zitat, sie sah aus, als hätte man sie über den Asphalt gezogen. Also schon.
Also er hat gesehen, wie zugerichtet sie war.
Auf ihrer Kleidung sei wohl auch Blut gewesen. Dann klären die das Ganze, weil er denen wohl schon irgendwie vermittelt, hey, das ist ein Privatweg, ihr kommt hier nicht durch. Albert hätte ihm wohl auch am Ende dann noch die Hand geschüttelt und sich trotzdem noch bedankt und sei wohl freundlich gewesen. Und dann fahren die halt zurück, sage ich mal, Richtung Hauptstraße. Und dann beobachtet der Zeuge allerdings, dass Albert die Mia wohl vom Fahrrad schlägt.
So hat er es ausgesagt.
So hat er es ausgesagt. Ob das aber wirklich ein Schlag war, das bezweifelt zumindest auch das Gericht, weil aus 40 Meter Entfernung in dem Zustand, in dem Mia ja war, kann das auch einfach ein Halten gewesen sein, weil sie saß ja hinten auf dem Gepäckträger. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass er dann seine Hand nach hinten packt, kann natürlich auch ein Halten gewesen sein.
Dann vielleicht hat er gemerkt, sie verliert das Gleichgewicht und möchte eigentlich aus Reflex sie vielleicht nur festhalten. Und das sah dann aus der Distanz eher nach einem Schlag nach hinten aus, so hat das dann der Zeuge wahrgenommen. Also darum ging es so ein bisschen auch.
Ne? Genau.
Sie fahren dann wieder weg von diesem Zeugen und Überraschung, sie finden natürlich diesen Stammkunden nicht. So, und dann am Ende landen sie wieder in der Wohnung von Adam.
Ja.
Das ist jetzt so die Variante der Geschichte, die Mia und auch Albert, glaube ich, relativ deckungsgleich erzählen. Doch Adam hat so eine etwas andere Sicht auf die Dinge bekommen. Kurze Werbung. Werbung Ende.
Adam hat ausgesagt, dass er zunächst gehört hat, wie der Albert die Mia geschlagen hat. Danach soll er es aber auch gesehen haben, wie er sie geschlagen hat. Und sie soll, also Mia soll vor den Schlägen völlig normal ausgesehen haben. Und das Ganze spielt sich jetzt allerdings zeitlich nach dem anderen Zeugen ab.
Ah, das ist also schon der Widerspruch in sich. Der Zufallszeuge, nennen wir ihn mal, der hat ja ausgesagt, sie war schon extrem zugerichtet. Und Adam sagt, nee, das ist erst passiert wieder bei mir in der Wohnung, als sie schon wieder da waren.
Adam bringt da auch noch ein Messer ins Spiel, mit dem Albert rumgefuchtelt haben soll und sie bedroht haben soll. Aber das hat Mia, also das Opfer, nicht bestätigt.
Man muss auch sagen, der Adam war jetzt nicht der allerbeste Zeuge vor Gericht. Er war irgendwie auch mal am Anfang gar nicht da vor Gericht.
Der war sehr, sehr schwierig für das Gericht zu bekommen, weil ich meine, das ist der Hauptzeuge. Der hat ja gesagt, ich weiß, wer das war definitiv der Albert.
War seine Wohnung, alles?
Genau, also eigentlich ein
Der wichtigste Zeuge. Absolut.
Der war aber schwierig zu bekommen. Zunächst dachte man, der sei irgendwo ganz anders. Die Polizisten waren wohl auch mehrfach bei seiner Wohnung. Aber nie hat jemand aufgemacht, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, okay, der liegt wohl gerade im Klinikum in Oldenburg aufgrund von Herzproblemen. Aber irgendwann haben sie es dann doch geschafft, dass er noch vor Gericht aussagen kann.
Okay, und dann hat er aber auch durchaus widersprüchliche Aussagen vor Gericht wiedergegeben.
Zum einen ist natürlich dieses Ding von, zunächst sagt er, er hat das nur gehört, dann will er es aber auch gesehen haben, was schon mal irgendwie ein bisschen komisch ist. Dann plötzlich taucht dieses Messer auf und was noch widersprüchlich ist, Adam ist derjenige, der dreimal den Abend die Polizei gerufen hat.
Schon am Abend vorher, also bevor das so eskaliert ist, hat er dreimal?
Nee, als es so angeblich eskaliert ist.
Dreimal?
Dreimal. Dreimal hat er die Polizei angerufen. Aber dreimal hat er wohl der Polizei nur von diesem Haftbefehl aus Ungarn erzählt, dass gerade in seiner Wohnung jemand lebt, der eigentlich in Ungarn gesucht wird. Und
nichts von Eskalation, zugerichtet, gar nichts.
Gar nichts, genau. Ja, das ist auch komisch. So ein bisschen das, was die Richterin halt komisch fand. Weil ich sag mal, wenn einen jemand jetzt mit einem Messer bedroht oder richtig gewalttätig gerade gegenüber seiner Freundin ist, ich dann dreimal sogar die Polizei rufe, dann würde ich ja schon mal die Notsituation erklären und jetzt nicht von irgendeinem Haftbefehl sprechen. Und das ist auch der Grund, warum er dreimal die Polizei rufen musste, weil für die Polizei war das eher so ein Ding von, naja, können wir vielleicht auch morgen machen. Ja. Das hat für uns jetzt keine Priorität, wir haben andere Prioritäten.
Okay, also sehr, sehr komische Aussagen. Und ich glaube, was ja dann auch noch vor Gericht irgendwie ein wichtiger Punkt war, wir hatten es gesagt, wie Mia vorgefunden wurde. Also sie war ja übel zugerichtet, nur ganz wenig noch geatmet, die war ja wirklich kaum noch zu irgendwas in der Lage. Doch, so ist ja auch die Aussage von Albert und mir identisch gewesen, ist sie ja nochmal mit dem Fahrrad los, nachdem sie ja angeblich von diesem Freier so zugerichtet worden sein. War das überhaupt möglich, in ihrem Zustand noch auf dem Fahrrad mitzufahren?
Genau, die Frage wurde vor Gericht auch gestellt. Mhm. Und es kam ja extra eine Gerichtsmedizinerin Und die halt ausgesagt, dass es nicht ausgeschlossen ist, aber unwahrscheinlich, dass sie sich mit den Verletzungen wirklich noch auf dem Fahrrad gehalten hat. Aber sie hat halt auch gesagt, jeder hat ein ganz anderes Schmerzempfinden. So, und der Anwalt von ihm, also von Albert, der hat natürlich auch ein Interesse daran, dass sie sich auf dem Fahrrad gehalten hat.
Ja, klar.
Und der hat halt auch noch dazu gesagt, naja, sie haben auch Drogen genommen und sie wurde zuvor verprügelt. Also sprich, Adrenalin kann da auch noch eine ganz große Rolle gespielt haben.
Ja.
Genau.
Und deswegen dann vielleicht auch dieses, hat sie vielleicht gar nicht geschlagen auf dem Rad, sondern vielleicht, weil sie eh in diesem Zustand war, sei sie vielleicht dadurch mal vom Fahrrad gefallen, wurde dann vielleicht auch noch so hergeleitet, ne? Jetzt müssen wir auch nochmal, also wie gesagt, der Prozess, wir sprechen schon so ein bisschen drüber, der startete dann im Dezember, also knapp, sage ich mal, ein halbes Jahr später. Wie war das denn? Also wir hatten es schon gesagt, der Albert ist in U-Haft geblieben wegen diesem Fall, diesem Vorwurf. Ein halbes Jahr später wurde ihm dann erst etwa der Prozess gemacht. Die Mia war ja auf freiem Fuß. Ist die dann hier in der Region die ganze Zeit geblieben oder wie ging es dann eigentlich auch für sie weiter?
Nee, Mia kam wenige Wochen später wieder raus aus dem Krankenhaus und ist dann eigentlich wieder ihrer Arbeit nachgegangen und das auch, weiß nicht, ob auch in Deutschland, aber...
Vor allem in Ungarn.
Genau, ist zurück nach Budapest und hat da halt weitergelebt.
Okay, aber sie, wir hatten es ja schon gesagt, sie ist aus Ungarn dann hierher gekommen wieder für die Aussage.
Und das hat, sage ich mal, auch alle Beteiligten vor Gericht so ein bisschen überrascht, weil dass jemand extra aus Ungarn kommt, um hier beim Amtsgericht in Jever auszusagen, unwahrscheinlich. Hätte auch, glaube ich, niemand mit gerechnet, weil teilweise ist es ja schon so, wenn Leute aus, weiß ich nicht, 300 Kilometer Entfernung geladen werden, dass die sich sagen, keine Lust drauf. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass Mia Interesse daran hat, auszusagen, damit ihr Freund halt freikommt.
Sind immer noch zusammen. Also sie hat ihn ja quasi entlastet, obwohl sie ja so krass zugerichtet war und sie hat dann diesen Freier auch erst vor Gericht irgendwie ins Spiel gebracht, der dann ja auch noch als potenzieller Täter irgendwie in Frage kommt.
Das hat man auch gemerkt, dass die beiden noch zusammen sind, weil Albert hat ganz oft vor Gericht gesagt, hey, kann ich jetzt mit Mia alleine sprechen? Kann ich sie umarmen? Kann ich sie küssen? Und da wurde halt jedes Mal gesagt, nee, solange das Gerichtsverfahren hier läuft, darfst du nicht mit ihr zu zweit sein, was ja auch völlig richtig ist. Und dementsprechend hat er auch ganz oft so Luftküsse gemacht in ihre Richtung.
Aber es wirkte schon harmonisch, die beiden, nicht irgendwie so eine Angstbasis oder so?
Nee, keine Angstbasis.
Jetzt müssen wir mal langsam so zum Urteil kommen. Also man hatte diese Varianten von Albert und Mia, wo die Aussage von Adam ja so ein bisschen dem gegenüberstand. Was hat denn dann das Gericht geurteilt?
Vielleicht nochmal ganz kurz vor dem Urteil. Der Angeklagte hat ja eigentlich immer das letzte Wort vor Gericht und so auch in diesem Fall. Und bevor das Urteil gefallen ist, hat Albert dann einen Zettel rausgeholt mit handgeschriebenen Sachen. Ich glaube, das waren sogar 3 oder 4 Zettel. Und der Verteidiger hat ihm klar gemacht, hey, das musst du hier nicht mehr vorlesen. So, das läuft gerade für dich, alles gut. Und Staatsanwaltschaft, Verteidigung und auch Richterin waren sich einig, Albert ist unschuldig, beziehungsweise es reicht einfach nicht für eine Verurteilung.
Also hat er auch seine Zettel nicht mehr vorgetragen dann?
Die hat er nicht mehr vorgetragen, nein.
Du hast es jetzt ein bisschen durchblicken lassen, er ist freigesprochen worden.
Genau.
Von dieser Tat.
Ja.
Aber trotzdem muss man sagen, war er damit ja nicht auf freiem Fuß.
Nee, damit war er nicht auf freiem Fuß, weil es gibt ja nach wie vor diesen Auslieferungsbefehl nach Ungarn. Und ich habe vor kurzem nochmal mit seinem Anwalt gesprochen, der wurde inzwischen auch vollstreckt. Das heißt, Albert ist inzwischen nach Ungarn gekommen, sitzt da wohl im Gefängnis.
Und wartet da quasi auf diesen Prozess mit diesem vermeintlichen Verkehrsdelikt, was da noch aussteht.
Genau, wenn es denn ein Verkehrsdelikt ist.
Ja. Genau, das wissen wir jetzt immer noch nicht an dieser Stelle. Aber es ist jetzt so, er saß jetzt fast ein halbes Jahr unschuldig in U-Haft. Was ist da denn jetzt noch die Konsequenz draus?
Ja, sein Anwalt versucht gerade noch eine Entschädigung zu bekommen für ihn. Da reden wir so roundabout 11.000 Euro für diese Monate in U-Haft. Aber so ganz klar ist das noch nicht, ob der die wirklich bekommt, weil es halt ja diesen Auslieferungsbefehl gibt. Das heißt, es kann auch sein, dass es irgendwie dann angerechnet wird für seine Strafe, die er vielleicht in Ungarn bekommt. Aber das Verfahren läuft nach wie vor.
Aber theoretisch hätte man dafür einen Anspruch, wenn man unschuldig in U-Haft sitzt, dass man da irgendeine Art Entschädigung kriegt. In diesem Fall ist es aber etwas spezieller, weil da noch dieser Haftbefehl dranhängt.
Genau.
Trotzdem stellt sich natürlich irgendwie für mich am Ende noch die Frage, okay, er wird von allen Parteien nicht als Täter angesehen, Albert, damit rückt ja wieder dieser Freier in Blickpunkt. Sie hat ihn, glaube ich, auch beim Vornamen zumindest genannt und ja, relativ vage beschrieben. Wird denn noch gegen den ermittelt?
Nee, gar nicht. Also natürlich hat die Staatsanwaltschaft, als sie das erste Mal gehört hat, ah, das war gar nicht der Albert, sondern angeblich ein Freier, wollte sie natürlich alles über den wissen im Gerichtsverfahren. Und sie hat ihn aber einfach nur beschrieben als Anfang 40, einen Kopf größer als sie, den Vornamen genannt, aber ich sag mal so, ich will den hier nicht nennen, aber das war ein Vorname, der sehr oft auftaucht. Ja, er hätte wohl schwarze Haare und da sie ja das Handy verloren hat in der Nacht, hat sie auch keine Kontaktdaten mehr.
Keine Nummer, kein Nix leider mehr.
Der Staatsanwalt hat ihr sogar noch vorgeschlagen, hey, wir können noch eine Phantomzeichnung machen, das könnte ja helfen, den zu finden. Und darauf hat sie auch sehr verhalten reagiert. Also sie hat kein Interesse, glaube ich, daran, dass wirklich dieser Stammkunde gefunden wird. Sein Anwalt hat das auch nochmal erklärt, warum. Weil einfach die Angst viel zu groß ist, sage ich mal. Wenn du da jemanden verpfeifst in dem Milieu, das kann passieren, dass den anderen Tag jemand vor deiner Haustür steht und dir vielleicht noch Schlimmeres antut als die Justiz.
Ja, so traurig das ist, dass da einfach ganz viel Angst mit reinspielt. Deswegen sagt, dann lasse ich das jetzt lieber so, wie es ist. Ich bin zumindest körperlich geheilt und will einfach damit nichts mehr zu tun haben.
Ich sag mal, das ist ja auch, wenn jetzt mein Lebenspartner 6 Monate in Haft sitzt, ich würde vielleicht ja auch eher auf die Idee kommen, hey, ich will dich aus dem Knast holen, also werde ich jetzt 1000 E-Mails schreiben an die deutschen Behörden, aber das hat sie wohl auch nicht gemacht.
Ja, alle Hebel irgendwie in Bewegung setzen, ihn da rauszuholen und zu zeigen, dass er es nicht ist, aber ja, ist irgendwann halt zum Prozess gekommen. Es hat jetzt ein halbes Jahr gedauert, was man vielleicht hätte ein bisschen früher auch schon aufklären können, weil ich glaube, diesen Stammkunden, den vermeintlichen, den hat sie ja auch erst vor Gericht auf einmal ins Spiel gebracht. Ne? Der war ja vorher noch gar nicht so benannt. Hätte man auch früher schon alles ein bisschen reinbringen können. Damit schließen wir die Akte des Falls langsam. Doch eine Erkenntnis bleibt. Das deutsche Rechtssystem gehört ohne Zweifel zu den besten der Welt. Das Recht soll Gerechtigkeit schaffen, Täter bestrafen, Unschuldige beschützen. Doch manchmal ist das juristische System machtlos. In unserem Fall, die Frau ist schwer verletzt, zugerichtet, ihr Partner wird verdächtig, obwohl er es offenkundig nicht war. Dafür saß er 6 Monate für diese Tat unschuldig in U-Haft. Dann fällt der Verdacht auf einen Freier, doch die Frau nennt keinen Namen, aus Angst. Und genau da zeigt sich die juristische Grenze. Die Staatsanwaltschaft kann ja nicht einfach ins Blaue hinein ermitteln. Genau hier kommen 3 Begriffe ins Spiel, die wir alle sicher schon gehört haben, aber jetzt auch nochmal definiert werden. So ist der Anfangsverdacht die niedrigste Verdachtsstufe. Er liegt vor, wenn es konkrete Anhaltspunkte gibt, dass eine Straftat begangen wurde, also mehr als nur eine bloße Vermutung da ist. Dann gibt es aber auch noch den hinreichenden Tatverdacht. Dieser Verdachtsgrad ist erreicht, wenn die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlung überzeugt ist, eine Verurteilung der beschuldigten Person ist nach aktueller Beweislage wahrscheinlich. Es kommt dann also zu einem Verfahren vor Gericht. Und dann gibt es aber noch eine 3. Stufe. Sie nennt sich der dringende Tatverdacht. Das ist auch die höchste Verdachtsstufe. Diese Stufe liegt vor, wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die beschuldigte Person die Tat tatsächlich begangen hat, also auf Basis von Indizien und Beweisen. Dieser Verdachtsgrad ist aber die Voraussetzung für eine Untersuchungshaft oder auch andere schwerwiegende Zwangsmaßnahmen. Und in unserem Fall wurde das ja auch auf den Partner von ihr angewendet. Man kann nun natürlich argumentieren, dass es zumindest einen Anfangsverdacht gegen den Freier gibt nach der Schilderung vor Gericht. Daher wollte ja auch der Staatsanwalt zumindest mal eine Phantomzeichnung anfertigen lassen. Aber auch hier ohne Zeugenaussagen, also zumal es ja auch eigentlich nur sie gibt, kann die Ermittlungsbehörde nicht weiter tätig werden. So bleibt der mutmaßliche Täter unbehelligt und der Fall rechtlich abgeschlossen, obwohl natürlich menschlich noch total offen ist. Und das ist irgendwie auch frustrierend. Sicher auch für das Rechtssystem, das zwar auf Beweisen basiert, aber manchmal daran scheitert, dass die Wahrheit niemand laut sagt. Lieber Jonas, vielen Dank, dass du uns heute den Fall mitgebracht hast. Danke dir.
Jo, bitte.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart bei dieser neuen Folge von Tatort Nordwesten. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns riesig über 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das wird uns nochmal helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und ansonsten schaut gerne nochmal bei Instagram Tatort Nordwesten vorbei. Da findet ihr noch mehr Infos, Inhalte zu unseren Fällen zum Thema True Crime und Verbrechen an sich. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in 14 Tagen wieder. Tschüss!